Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor wenigen Tagen kehrte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz von einem dreitägigen China-Besuch zurück. In seiner Delegation befanden sich eine Reihe von Managern deutscher Unternehmen. Und China empfing den deutschen Regierungschef für seine Verhältnisse sehr wohlwollend, obwohl die Positionen von Berlin und Peking deutlich weit auseinander liegen. Dennoch könnte dieser Besuch der Versuch gewesen sein, nicht alle Brücken zur aufsteigenden neuen Supermacht China abzubrechen. Das meint jedenfalls der Sinologe und Historiker, der China-Experte Jonas Greinberg, den ich jetzt herzlich willkommen heiße. Hallo, Herr Greinberg.
Hallo, Herr Peter. Vielen Dank für die Einladung.
Dass deutsche Regierungsdelegationen, die nach China reisen, auch prominente Wirtschaftsvertreter mitnehmen, ist jetzt nichts wirklich Sensationelles, glaube ich. Aber dass Scholz offenbar sehr darauf geachtet hat, dass kein Vertreter seines grünen Koalitionspartners mit nach China kommt, das scheint nicht nur Ihnen auffällig, oder sehe ich das falsch?
Es ist schon sehr auffällig, dass die zwei Elefanten im Raum nicht dabei waren. Das sind Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, und Annalena Baerbock, die Außenministerin, beide von den Grünen. Warum sind denn diese zwei Personen nicht mit gekommen, wenn es um die internationalen Beziehungen und um Wirtschaft geht? Es waren allerdings dann doch auch grüne Minister dabei, und zwar der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Umweltministerin Steffi Lemke. Was steckt denn dahinter, dass die Annalena Baerbock und der Robert Habeck nicht mitgekommen sind, nicht mitfliegen durften? Annalena Baerbock hat ja in der Vergangenheit im amerikanischen Sender Fox News Xi Jinping als einen Diktator bezeichnet. Man kann sich vorstellen, dass das bei den Chinesen nicht gut ankam. Es gab dann geharnischte Pressemitteilungen des chinesischen Außenministeriums. Die Aussage von Annalena Baerbock verletzte die nationale Würde. Annalena Baerbock steht hier auf der transatlantischen Seite. Sie hat ja während ihres Studiums ein Stipendium vom US Marshall Fund bekommen und ist auch Mitglied in der Atlantikbrücke, einem Ableger des Council on Foreign Relations.
Gut, dass Sie mich gleich korrigiert haben, meine Aussage. Es waren also zwei Grünvertreter mit dabei, aber eben nicht die beiden erwähnten, Sie sagten es, die beiden erwähnten Elefanten, mit denen China im Moment wahrscheinlich größere Probleme hat als mit irgendjemandem sonst in Deutschland. Abgesehen davon also, gibt es greifbare Ergebnisse der drei Tage in China, oder ist der Aufwand vor allem dafür da gewesen, China mehr oder weniger mit dem Zaunpfahl zu verstehen zu geben, hey, wir wollen genau das nicht, was die USA von uns erwarten, also die Beziehungen zu euch herunterzufahren?
Herr Peter, wenn man sich einmal das anschaut, was wirklich real bei rumgekommen ist, dann kann man eigentlich von einem Reinfall sprechen, auch wenn in den chinesischen Staatsmedien das hochgejazzt worden ist, auch wenn der Bundeskanzler und die Minister sagen, ja, das war ganz enorm eminent wichtig. Untergliedern wir das mal, was ist denn dabei rumgekommen? Ja, da haben wir ja die Wirtschaftsdelegation, die Sie schon genannt haben, da haben wir Manager von Siemens, Bayer, DHL und Mercedes, und die haben zu Anfangs im Handelsblatt gesagt, sie wünschen sich vor allem zwei Sachen. Zwei Dinge haben die auf ihrer Wunschliste: keine Benachteiligung mehr bei öffentlichen Aufträgen. Also die deutschen Unternehmen sehen sich benachteiligt bei der Auftragsvergabe, aber da muss ich gleich sagen, da haben die sich völlig an den falschen Mann gewendet, denn von Xi Jinping werden die da nicht viel bekommen können, denn man muss bei China wissen, die Provinzregierungen verfügen über sehr viel Unabhängigkeit bei der Steuergesetzgebung und auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Und da muss man sich eigentlich an die Provinzgouverneure wenden und nicht so sehr an die Zentralregierung. Und was den Abbau der chinesischen Überproduktion, die Konkurrenz aus China angeht, also insbesondere bei E-Autos, bei Windenergieanlagen, bei Solarpaneelen und so weiter, da wurde auch nicht sehr viel erreicht. Da hatte Scholz zwar ganz nett den Xi Jinping gesagt, ja, können Sie das nicht mal stoppen, diese Subvention. Da ist aber wieder das Problem, dass das ja eigentlich in den Bereich der Provinzregierung fällt. Und dann hat Xi Jinping, Olaf Scholz, ja auch gesagt, ja, mein lieber Scholz, Sie sitzen ja im Glashaus. Deutschland ist ja sowas von stark im Export. Also der Anteil des Exportüberschusses am deutschen Bruttoinlandsprodukt ist ja höher als der chinesische Anteil. Also da ist schon mal nicht viel rumgekommen. Und wenn wir dann jetzt mal uns die politische Dimension anschauen, dann sehen wir, da war ja die Umweltministerin Steffi Lemke, was hat die denn mitgeholt? Die hat einen Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft, für Recycling unterzeichnet. Im nächsten Jahr werden sich die Abteilungsmitleiter der Umweltministerien treffen. Ja, das ist ja weltbewegend. Und der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der hat jetzt dafür gesorgt, dass jetzt frische deutsche Äpfel nach China dürfen und Rindfleisch. Also das ist, würde ich sagen, auch nicht wirklich weltbewegend. Der Verkehrsminister Volker Wissing, das einzige FDP-Mitglied dieser Delegation, hat sogar nur eine Absichtserklärung mit seinem Amtskollegen unterzeichnet über den Austausch von Daten beim autonomen Fahren. Also da wurde nicht mal ein Abkommen unterzeichnet, sondern die Absichtserklärung, ein Abkommen irgendwann mal zu schließen.
Beobachter haben aber sehr genau registriert, wie lange Olaf Scholz mit Staatschef Xi in welchem Rahmen gesprochen hat. Da wurde ja vor allem darauf abgestellt, dass das eben ein Vier-Augen-Gespräch war, nur mit Dolmetschern dabei, sehr abgeschlossen. Und vor allem aber, dass es, ich glaube, 45 Minuten gedauert hat, was deutlich über dem lag, was eigentlich eingeplant war. Ist in dieses Gespräch, in das gesamte Drumherum, ist da nur etwas hineingeheimnist worden oder ist das tatsächlich ein subtiles Signal gewesen?
Dieses Gespräch zwischen Scholz und Xi Jinping am Schluss der Reise ist wirklich die Blackbox dieses Treffens. Wenn ich mal anschaue, was diese mauen Ergebnisse sind, dann bin ich schon versucht zu vermuten, dass da vielleicht doch etwas mehr passiert ist. Und ich möchte mal erklären, was ich damit meine. Also Deutschland befindet sich ja gerade in einer schwierigen Lage, auch wegen des Ukraine-Krieges, auch wegen der Sprengung der Nord Stream Pipeline. Die Energieversorgung wird teurer. Deutschland befindet sich in einem Prozess der Deindustrialisierung. Ja, und das ist natürlich für die deutsche Industrie sehr problematisch, insbesondere auch für Olaf Scholz, für die SPD. Denn die SPD ist ja zwar keine hundertprozentige Arbeiterpartei mehr, aber sie ist doch sehr stark gebunden im Gewerkschaftsmilieu. Also wenn die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie schwächelt, dann ist das auch für die SPD sehr schlecht. Und ich möchte auch noch daran erinnern, dass ja der US-Präsident Joe Biden zu Scholz während einer Pressekonferenz gesagt hat, dass Nord Stream 2 einen Einmarsch der Russen in der Ukraine nicht überleben würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz jetzt versucht zu retten, was noch zu retten ist, zu verhindern, dass es zu einem sogenannten Decoupling, zu einer Entkoppelung der chinesischen und der deutschen Wirtschaft kommt.
Was hatten Sie für einen Eindruck? Hier in Deutschland ist ja, aber nicht nur in Deutschland, ist ja so ein Erwartungsdruck aufgebaut worden, dass Olaf Scholz in China vor allem darauf drängt, dass China seine Unterstützung für Russland etwas zurücknimmt, um der Ukraine quasi beizuspringen. Hatten Sie den Eindruck, dass da in irgendeiner Weise ein Entgegenkommen Chinas zu bemerken war?
China hat ganz locker zugesagt, dass sie womöglich bei einer Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehmen würden, wo zum Beispiel Russland auch gar nicht teilnehmen würde. Also da ist nicht viel bei rumgekommen. Und es ist bei solchen internationalen Treffen immer die Frage, was kann man anbieten? Was für Leverage kann man da ins Spiel bringen? Und die Situation ist einfach die, dass wahrscheinlich es nur zwei Staaten auf der Welt gibt, die ungemein vom Ukraine-Krieg profitieren. Das sind die USA und das sind China. China, das ist zum Beispiel auch etwas, was auf Weibo, auf dem Twitter-Äquivalent in China, sehr oft von vielen Influencern wiederholt worden ist. China befindet sich in einer Situation wie die USA während des Zweiten Weltkrieges. Da ist fernab ein Konflikt und man ist jetzt in der wunderbaren Lage, dass man jetzt die Konfliktparteien mit Produkten, mit Waren versorgen kann. Und wenn wir uns das mal anschauen mit Russland, durch die Sprengung von Nord Stream 2 fließt ja jetzt das russische Gas, das russische Öl nach China. Die Hälfte des russischen Gas geht jetzt nach China. Und die Hälfte der Autos in Russland kommen aus China. Vorher war ja Deutschland führend auf dem russischen Automarkt. Das heißt, je länger dieser Krieg andauert, um es mal zynisch auszudrücken, desto besser ist es für China. Also China hat gar kein Interesse, jetzt hier auf ein schnelles Ende dieses Krieges hinzuwirken. Was auch noch hinzukommt, dass die Position, die China hier vertritt, eigentlich nicht im Einklang ist mit der deutschen Position. China hat ja einen 12-Punkte-Plan vorgelegt im letzten Jahr, wie dieser Krieg beendet werden könne. Aber Da wurde verzichtet auf eine Verurteilung der russischen Invasion. Es wurde auch nicht von Russland verlangt, sich aus der Ukraine zurückzuziehen. Also das ist auch im Westen, insbesondere von der Ukraine, von Zelensky rundweg abgelehnt worden.
Wir hatten bereits die beiden Namen Habeck und Baerbock genannt. Frau Baerbock ist ja dadurch aufgefallen, dass sie meinte, China in irgendeiner Weise belehren zu können, beziehungsweise mit Begriffen zu traktieren. Einer dieser Schlüsselbegriffe in letzter Zeit heißt ja regelbasierte Ordnung, womit der transatlantische Westen den Ersatz des Völkerrechts meint, wenn man es mal genau nimmt. China nimmt das eher gelassen, hatte ich bisher den Eindruck. Natürlich hat auch Olaf Scholz in China die regelbasierte Ordnung, beziehungsweise die Einhaltung oder Akzeptanz der regelbasierten Ordnung auf den Tisch gelegt. Sicherlich nicht überraschend, dass China gesagt hat, schön, dass ihr uns das sagt, aber ihr könnt damit gerne nach Hause gehen und euch das auf euren Kaminsims stellen. Aber die Tonalität, die in Peking als Antwort auf Scholz kam, hat die irgendwie ein anderes Format gehabt als vorher?
Ich bin mir sehr sicher, dass die Chinesen gegenüber Olaf Scholz sehr viel konzilianter argumentiert haben. Also die Pressemitteilung, die als Replik auf die Äußerungen von Annalena Baerbock erfolgt sind, waren doch schon extrem scharf. Xi Jinping hat ja bei einer Pressebegegnung mit Olaf Scholz dann auch die Punkte Chinas zusammengefasst. Und da muss man oft etwas zwischen den Zeilen lesen. Also es war kein direkter Angriff, aber Xi Jinping hat gesagt, dass er sich erhofft, dass es einen freien Handel ohne eine unilaterale Sanktionspolitik gibt. Und das ist ja ein Angriff auf die regelbasierte Ordnung, also die Sanktionen gegen Russland und auch vereinzelte Sanktionen gegen chinesische Staatsbürger und insbesondere gegen Huawei. Fußen ja auf dieser regelbasierten Ordnung. Die fußen ja darauf, dass die USA unilateral Sanktionen verhängen und dann ihre westlichen Partner dazu drängen, bewegen, diese Sanktionen auch mitzutragen. Also das kann man als einen Seitenhieb lesen. Und Xi Jinping hat dann ja auch gesprochen von der Duojihua, von der Multipolarität, also einer multipolaren Weltordnung, die im Entstehen begriffen sei. Und er hat daran appelliert, dass man in einem partnerschaftlichen Zusammengehen zivilisatorische und institutionelle Unterschiede akzeptieren solle. Was er damit meint ist, ihr im Westen, ihr habt die Menschenrechte, wir hier in China, wir haben ein anderes Konzept, wir haben vielleicht einen autoritäreren Staatsapparat. Das sind Unterschiede, die sollten wir akzeptieren. Da hat er den chinesischen Spruch Tiao Tong Zun Yi verwendet, also das gemeinsame Suchen, Unterschiede bestehen lassen.
Trügter Eindruck oder ist die transatlantische Community in Deutschland gerade nervös beim Stühlerücken beziehungsweise beim Rätselraten, was sie von diesem Besuch zu halten hat?
George Friedman, ein amerikanischer Geopolitologe, hat gesagt, dass Deutschland zerrissen ist. Die ganze Welt schaut auf Deutschland. Was wird Deutschland tun? Und ich denke, das ist auch die Situation, die wir gerade sehen. Wir sehen, dass nicht nur die Ampel zerrissen ist, sondern auch in der deutschen Debatte gibt es Befürworter für eine Wiederannäherung an Russland, damit man das billige Gas bekommt. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, wir müssen die Ukraine ganz stark unterstützen. Wir sollten ein De-Risking betreiben oder vielleicht sogar ein Decoupling von China. Und ich denke, die transatlantische Community, also Personen wie zum Beispiel Reinhard Bütikofer oder Annalena Baerbock, die ja organisiert sind in der Atlantikbrücke, die sind schon zu Recht besorgt, beunruhigt, da wir ja gerade von Scholz dieses starke Signal durch diesen China-Besuch gesehen haben. Ich würde tatsächlich die Bedeutung dieses Besuches eher auf der symbolischen Ebene verorten, dass man sagt, nein, wir wollen uns nicht von China entkoppeln. China ist wichtig für unsere Wirtschaft.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war vom 14. bis 16. April mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation im Schlepptau in China zu Besuch. War es nur ein ganz gewöhnlicher Arbeitsbesuch in Krisenzeiten oder war dieser Besuch wesentlich mehr, als es auf den ersten Blick scheint? Wir haben uns darüber und über anderes mit dem Historiker und Sinologen Jonas Greinberg unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Peter.